Mindestens einmal die Woche schreibe ich mir Dinge auf. Teilweise sind es Kleinigkeiten, Begegnungen, Erlebnisse, die mich froh machen, für die ich dankbar bin. Und dann gibt es einen wunderbaren Effekt, wenn ich da mit Abstand wieder drauf gucke und nachlese, dann erlebt das Hirn ja quasi wieder das Ereignis. Da läuft dieser innere Film ab und das ist wie eine neue Schleife. Es ist wie so eine Dankbarkeitsspirale,
die nach oben geht. Da kommen dann die ganzen Endorphine und die Glücksgefühle und Serotonin und wie sie alle heißen.
Genau, also das ist eben auch ein Ding, was, sage ich jetzt mal, in der Ruhestandsberatung sehr empfehlenswert ist, mal auf die Dinge zu gucken, für die man dankbar sein kann. Nicht nur im Rückblick in der Lebens- und Berufsbilanz, sondern eben auch die kleineren Dinge.
Hier ist der Babyboomer-Podcast zwischen Arbeit und Ruhestand. Ich bin Konstanze und hier ist
Stefan.
Ja, und wir gucken heute zurück. Seit einem Jahr bist du tatsächlich Rentner. 1. April ist der Stichtag, der 1. April in diesem Jahr. Ostermontag. Ein Jahr voller Auszeiten, wie war's?
Es war ein super Jahr. Es war ein Ausnahmejahr. Und dass das zum Jahrestag ein Feiertag ist, finde ich wunderbare Symbolik, passt für mich. Es ist ein Grund zum Feiern, diesen Status in diesem Aggregatzustand zu sein zu dürfen.
Okay, du bist glücklich. Warum, fragt man da natürlich.
Er hat ganz vieles und ganz viele dazu beigetragen. Ich versuche mal die kürzeste Bilanz. Die lässt sich in Gefühlen ausdrücken und ich habe zwei Begriffe, auf die ich immer wieder komme. Ich fühle mich wahnsinnig dankbar und frei.
Wofür dankbar? Dass du in Rente gehen durftest?
Ja, tatsächlich. Es ist nicht so selbstverständlich, wenn man jetzt mal auf die ganze Welt schaut, dass es ein Rentensystem gibt und dass man sich darauf verlassen kann, dass eine kommt. Wir in Deutschland verlassen uns drauf und jammern drüber, dass es nicht gut genug ist. Aber ich sage erstmal, wir haben es, es funktioniert. Ich profitiere davon und ich finde es großartig. Zweitens, ich finde es ein Grund, dankbar zu sein, dass ich gesund bin, von kleinen Zipperlein abgesehen, und in einer Familie, in stabilen Verhältnissen, wenn ich das so sagen darf. Und das ist nicht selbstverständlich. Und im Wissen darum, dass doch vielleicht, wenn alles gut geht, noch ein paar Jahre vor mir liegen, in dieser Situation, das macht mich froh und dankbar.
Und ich weiß aber ja auch, als du die Idee gefasst hast, in Rente zu gehen, da stand dahinter ja nicht so ein ganz freier Entschluss, sondern das war dann ja auch getrieben. Guck nochmal zurück darauf, auf diesen Punkt vor einem Jahr.
Ja, also ehrlicherweise, und das ist übrigens auch was für mich zu diesem Jahr gehört, ein Blick auf mich selbst, Selbstreflexion mit Abstand zum Erlebten. Und da muss ich dann sagen, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ich bin aus der Arbeit ja ein Stück weit rausgetrieben worden, aus dem Paradies, als den ich meinen Beruf als Journalist über Jahrzehnte empfunden habe.
Du warst immer so ein fanatischer Arbeiter, wenn man das so sagen darf, ja. Voller Leidenschaft.
Ja, immer. Ein klassischer Babyboomer, um das Klischee zu bedienen. Und naja, also es war ein großes Glück, dass es geklappt hat, diesen Beruf, den ich mir erträumt habe, dann auch real ausfüllen zu dürfen. Und am Ende war die Sache aber nicht rund, sondern sie war auch nicht eckig, sie war einfach unglücklich. Ich will gar nicht auf die Details eingehen, sondern auf dieses Gefühl. Und das hat sich aufgebaut bis zu einem Punkt, wo mir klar war, so geht es nicht weiter. Es muss ganz anders werden. Das war der berühmte Pain Point, wie es so schön neudeutsch heißt, an dem was anderes passieren muss. Change. Und
jetzt wirf hier nicht mit Begriffen um dich. Also Change, Pain Point, was ist daraus geworden?
Genau, daraus ist Rente geworden und ein Rentenprojekt. Also der Pain Point war der, so geht's nicht weiter, aber ich bin erst 63, kann ich es mir leisten, in Rente zu gehen, und was würde ich machen, wenn ich in Rente gehe? Die letzte Frage war viel schwerer zu beantworten. Die erste hat die Rentenversicherung beantwortet und Versicherungen. So, und dann, was tun?
Wenn du nicht mehr tust, ja,
was
nicht,
du all die Jahre getan hast, genau. Und ich war auch nicht der Typ, der von Arbeit, von seinen eigentlichen Hobbys abgehalten wurde. Im Gegenteil, ich gehöre genau zu der Sorte Mensch und bei Buhmann ist die ziemlich weit verbreitet, die ihr Ding, ihre Arbeit so gerne machen, dass sie kaum davon lassen können, dass sie es, ja, dass es eben Teil ihres Selbstbildes ist.
Ne? War da so ein kleiner Panikmoment, als du gedacht hast, ups, ich mache das jetzt nicht mehr und da ist zwar die Rente, ich bin raus aus dem System, was mich unglücklich macht?
Das war kein kleiner Panikmoment, sondern das war ein ziemlich großer. Es war ein sehr großes Erschrecken. Und das ist der Punkt, den will ich einfach deutlich machen. Das ist am Ende auch ein Glück. Denn wäre das nicht gekommen, hätte ich bis zum letzten Tag, und der wäre mit 66 Jahren und 6 Monaten gewesen, also noch eine Weile hin, diese Arbeit ausgefüllt. Und durch den unglücklichen Umstand, dass es meinem Arbeitgeber gelungen ist, mich aus dem Paradies zu vertreiben. Jetzt könntest du vielleicht sagen, warum eigentlich? Naja, weil ich einfach nicht mehr, ich sag's jetzt mal sehr platt, gefragt wurde, mein Wissen, meine Erfahrung in dem Maße einstellen konnte.
Warst.
Auf dem Abstellgleis war, genau. Mhm. Also alles, was du nicht willst. Und das ist verdammt hart, das erstmal mit deinem Selbstbild zu vereinbaren. Weil ich habe ja eine erfolgreiche Karriere. Ich habe viel Geld verdient, habe jeden Monat gesehen, ich muss gut sein, ja? Wenn ich mein Gehalt als Maßstab nehme. Aber nein, da war ein Bruch und das musst du erstmal in dein Selbstbild einarbeiten. Und das ist ein Stück Ehrlichkeit, die man sich selber gegenüber aufbringen muss und daraus dann wieder in Aktion kommen, nach vorne.
Das ist ja so eine Phase gewesen oder ein Prozess gewesen, der vor dem eigentlichen Renteneintritt schon angefangen hat. So mit sich selber in Einklang zu kommen, ehrlich zu sein, wie du auch sagst. Mhm. Das hat jetzt ja auch nach dem 1. April 2023 noch weiter in dir gearbeitet und dann Form angenommen.
Ja,
konkrete Form.
Ja, es hat aber auch schon vorher konkrete Form angenommen. Denn ich habe eine Auszeit genommen, ein verkürztes Sabbatical, habe mich auf eine Insel zurückgezogen, 10.000 Kilometer entfernt von Berlin. Weit genug weg, innere und äußere Distanz, um einen Plan zu entwickeln. Und der Plan hieß, ich will 3 Dinge machen. Weitermachen und neu machen. Erstens, ich möchte weiter journalistisch arbeiten. Und da ist mir die Form Podcast eingefallen. Dann war zweitens das Thema, mit welchem Inhalt. Und dieser glückliche Moment, dieser Flow, als ich entdeckt habe, es gibt noch nichts über Babyboomer, über Boomer im deutschsprachigen Raum als Podcast. Und dann drittens die Frage, also jetzt nur Podcast, sehr schön, aber vielleicht doch noch was. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich mache, was ich vorher gemacht habe, nur anders und für andere. Nämlich, ich arbeite, die Stichworte heißen dann für mich als Ruhestandscoach und Generationenmoderator. Möchtest du wissen, was ich damit mache?
Ich hätte das gerne schon gewusst. Unter Ruhestandscoach kann ich mir ja so ansatzweise was vorstellen.
Erzähl,
ja, du hast
da
ja
bist
als Coach,
du ja weiter als viele andere.
Du hast ja als Coach schon länger gearbeitet, hast eine Coaching-Ausbildung. Ruhestandscoach, dann breite das doch mal ein bisschen aus.
Ja, also vereinfacht gesagt geht es darum, mein eigenes Problem ist nicht mein eigenes Problem nur für mich alleine, sondern ganz viele Leute um mich, um uns herum, haben im Grunde das gleiche Thema. Und diese banale Erkenntnis, wie kriegt man das gebacken, kann man sich professionell vorbereiten, was kann man eigentlich tun, um beruhigter in den Ruhestand zu kommen. Das ist Gegenstand eines Ruhestandscoachings.
Also das ist so ein 1-und-1-Coaching oder ein Coaching mit einer Gruppe von Menschen, denen der Ruhestand jetzt vielleicht auch so ein bisschen dreuend bevorsteht die so ein bisschen plötzlich dann so ein mulmiges Gefühl entwickeln.
Genau. Also es setzt setzt ja den Schritt voraus, dass man erstens dieses Gefühl artikuliert, ne? Also manchmal, also viele, bei vielen grummelt es und denken, ja gut, ich mache dann
eine Reise,
und alle und anderen schaffen es doch auch, wo ist das Thema, mein Gott.
Räum ich mal den Keller auf.
Genau, stell mich nicht so an, ne? Da wird mir schon was einfallen. Ja, das habe ich jetzt.
Ja, also vielleicht liegt es aber auch an unserer Generation, der Babyboomer, die es sich noch nicht so eingestehen wollen, dass der Ruhestand bevorsteht und dass wir uns auch darauf vorbereiten wollen. Sollen, weil vorbereitet werden wir auf das Berufsleben, auf viele, viele andere Dinge, aber nicht auf die Zeit danach. Ja. Und es ist ja gut, die Einzelperson zu finden, ist ein Punkt, um mit der zu arbeiten, das Ruhestandscoaching. Aber eigentlich willst du ja woanders auch noch zusätzlich ansetzen. Und das halte ich für total wichtig.
Ja, das ist ja auch ungleich wirksamer in den Betrieben. Mhm. Denn dort passieren die Fehler. Was mir selber passiert ist, passiert massenhaft auch anderswo. Das weiß ich inzwischen durch die Leute, mit denen ich arbeiten kann. Es ist einfach noch nicht so richtig angekommen, dass es auch jenseits der 60 noch Mitarbeiter sind, die zum Teil arbeiten wollen und die dann vielleicht auch individualisierte Aufgaben bräuchten, wo man den Dialog sucht. Das ist eine Geschichte, die ich jetzt in Unternehmen machen darf, und zwar in zwei Richtungen, nämlich mit den Leuten arbeiten, die an vorzeitigen Ruhestand denken oder aber eben noch an individualisierte Bedingungen, unter denen sie bleiben würden. Das ist teilweise durchaus im Interesse der Unternehmen. Und zweitens mit den Unternehmen im Gespräch, wie sie sich denn überhaupt diesen älteren Arbeitnehmern gegenüber aufstellen sollen.
Die älteren Arbeitnehmer haben ja auch noch einiges, was die Firmen vielleicht haben wollen. Sie haben ja auch ein Wissen, und diesen Prozess eben gut und strukturiert zu gestalten, ist aus Firmensicht ja mehr als sinnig. Denn wenn du gehst, dann geht nicht nur ein Teil von dir, sondern du nimmst alles mit. Und aus Firmensicht sollte dieser Übergang ja möglichst geordnet sein. Da gibt es ja diese schicken Worte wie wie heißt das, Offboarding oder Debriefing, aber
Wissenstransfer ist für mich das maßgebliche Ding. Und
aber wir haben ja festgestellt, dass es da noch ziemlich viel Luft nach oben gibt, ne? Also theoretisches Wissen, aber das muss sich noch ziemlich auch in den Organisationen, in Unternehmen, muss sich das noch so ein bisschen durchbuchstabieren. Ja.
Aber jetzt nochmal zurück auf unser Thema ein Jahr. Mhm. Ruhestand, ich finde, in diesem einen Jahr hat sich wahnsinnig viel getan, genau in dem Thema. Also es gibt gerade in letzter Zeit Bücher, die richtig Furore machen. Ja, ich erinnere an den Soziologen Bude und sein Boomer-Buch, das durch die Decke geht. Ja, 5. Auflage in 4 Monaten.
Ja, da fühlt sich so eine Generation plötzlich erkannt.
Plötzlich gibt es ein Rieseninteresse dafür. Ja, oder Irene Kilubi mit ihrem Buch, das gegen Altersdiskriminierung und für ein Generationenmiteinander am Arbeitsplatz wirbt. Oder auch das wichtige Buch von Margret Heckel, Der Weg in den Ruhestand oder Unruhestand vielmehr, wo sie ganz viele Möglichkeiten aufzeigt, länger zu arbeiten als bis zum regulären Rentenalter, und auch die Gründe, die dafür sprechen aus Sicht des Einzelnen und auch der Arbeitgeber, die ja zunehmend mit Fachkräftemangel zu tun haben. Also es tut sich einiges.
Ja, plötzlich sind diese Themen da, möglicherweise auch, weil wir sie anders wahrnehmen, aber sie sind sie liegen da im Grunde genommen, diese Themen, wie auf so einem Buffet, und man muss sie jetzt nur noch richtig sich auf den Teller laden. Ist vielleicht ein schiefes Bild, man hört meiner Stimme an, dass ich ein bisschen angeschlagen bin heute. Lass mich nochmal bei dieser Organisationsberatung kurz bleiben für Firmen. Das ist ja so ein Punkt, wo du eigentlich viel Erfahrung hast, eben durch deine Arbeit vorher. Du hast ja Trainingsangebote entwickelt, muss man ein bisschen erzählen. Ne? Also das ist ja nicht so, als wenn du jetzt zum ersten Mal sagst, okay, ich mache jetzt was für euch.
Naja, also ich war 15 Jahre lang für ARD ZDF Medienakademie verantwortlich für alle journalistischen Trainings der öffentlich-rechtlichen Sender.
War es auch so ein bisschen so die Spürnase, ne? Um zu gucken, was ist jetzt das Training der Zukunft, worauf müssen sich dann auch die Sender jetzt einrichten.
Trends, ne? Also Also Fortbildung hat immer was Konservatives, es geht um Handwerkliches, ne? Also wie mache ich eine gute Moderation, ein gutes Interview und solche Klassiker, aber eben auch dieses Explorative, welche Trends sind im Entstehen, was ist das nächste große Ding? Und wir haben durch Social Media eine Riesenentwicklung an neuen Trends hinter uns, und die geht ungebrochen weiter. Das war natürlich ganz, ganz wichtig. Und da, in dem Themenfeld, habe ich eine ganze Reihe von Coachings gemacht mit einzelnen Personen, aber vor allen Dingen eben auch mit Gruppen. Und
Organisationsberatung.
Und Organisationen, genau, im Medienbereich. Und letztlich sind die Dinge übertragbar auf andere Organisationen, die letztlich hat es weniger mit der Branche zu tun, als mit dem Zugehen, mit dem handwerklichen Zugehen.
Darf ich mal sagen, das alles klingt jetzt aber nicht so nach Rente und Ruhestand, ne, sondern das klingt nach richtig viel Arbeit.
Also wie gesagt, das mag äußerlich wie Arbeit aussehen, aber es gibt einen gewaltigen Unterschied. Es ist etwas, was ich freiwillig und gerne mache und was ich überhaupt nicht mit Arbeit überschreiben würde. Es ist für mich ein selbstgewähltes, freiwilliges, selbstwirksames Wirken.
Das klingt so, Stefan, als wenn du gar nichts vermisst aus deiner Arbeitszeit. Oder komm, jetzt prüf dich mal selbst und sei mal ehrlich. Fehlt dir nicht was, so der Talk mit den Kollegen?
Ja, aber eigentlich fehlt er mir nicht, weil die Kollegen, mit denen ich in gutem Kontakt war, mit denen bin ich immer noch in gutem Kontakt. Das ist das Kennzeichen. Das geht halt mit einigen wenigen weiter, wenn man aus der Organisation ausscheidet.
Also aber vermisst du was?
Nein. Also, weil es mir gelungen ist, die Dinge, die Arbeit ausgemacht haben, nämlich man hat ein Thema, man hat eine Aufgabe, man hat Struktur im Tag, man hat, und das ist das Wichtigste, man hat diesen berühmten Purpose, also den Grund, warum ich morgens aufstehe und abends denke, an dem Tag habe ich was geleistet. Das habe ich mir durch diese 9 Ziele erarbeitet oder erhalten auf einer anderen Ebene. Und der riesige Unterschied ist der, ich mache es in freier Tagesgestaltung und sage aus tiefer Überzeugung, wenn du fragst, wann hast du denn Zeit für, sage ich, ich habe immer Zeit, weil ich kann mir eigentlich jeden Termin, den ich habe, umdisponieren, im Gegensatz zu früher.
Klingt ja echt traumhaft. Da will ja jeder in Rente gehen, wenn du weiter so sprichst. Also es gibt ja noch ein
kann
paar
ich,
andere.
Kann ich empfehlen.
Kannst du empfehlen. Wir ziehen ja Bilanz. Ne? Wir gucken zurück auf das eine Jahr. Und im Moment ist es ganz, ganz viel rosafarbene Dinge. Lass mich doch mal gucken, dieses Jahr, das sind 12 Monate, es sind 365 Tage. Was sind denn da Erlebnisse oder herausragende Ereignisse, die du auch jetzt ganz persönlich, jetzt jenseits der Ruhestandscoaching, dieses Werden, dieses neuen Purposes erfahren hast?
Die dramatischsten Erlebnisse sind der Tod von 3 Menschen, die mir auf unterschiedliche Weise nahe standen. Das eine ist mein Schwiegervater, der mit 93 Jahren gestorben ist und für mich der älteste Mensch ist, mit dem ich in Kontakt war, den ich aus der Nähe erleben konnte. Ich habe meine Großeltern überhaupt gar nicht erlebt. Die sind verstorben, bevor ich geboren wurde oder kurz danach, sodass ich sie nicht bewusst erlebt habe. Und Jojo ist für mich ein Mensch, der Altsein vorgelebt hat. Gutes Altwerden, Akzeptieren von Dingen, die mit Alter verbunden sind. Das war eindrücklich. Und dann sind in diesem Jahr 2 Menschen verstorben, die ich durch den Beruf kennengelernt habe. Ein Mitstudent, der Journalist wurde und dann sogar in meiner Heimatredaktion im Saarland, im Kreis Saarlouis gearbeitet hat, bei der Saarbrücker Zeitung, ist mit 64 verstorben und eine Mitvolontärin vom Saarländischen Rundfunk, die dann für den SWR gearbeitet hat, ist für mich völlig unerwartet mit 65 gestorben, kurz nachdem sie in Rente gegangen ist. Und dann, wie das immer so ist, beim Tod von Menschen wirst du an die eigene Endlichkeit, Sterblichkeit erinnert. Und ja, das ist natürlich der tiefste Einschnitt und der tiefste Eindruck, der dann, wenn du dann aus dem Arbeitsleben ausgeschieden bist und auch schon Abschiede, Trennung, so einen kleinen gesellschaftlichen Tod hinter dir hast, wo du dann merkst, nein, es gibt noch viel Existenzielleres und freu dich, dass du lebst.
Ja, ja, und Alter gehört ja nun auch mit dazu. Ja, wenn du Rentner bist, bist du in der Regel auch nicht mehr der Allerjüngste. Also das spüren wir ja alle. Wie gehst du damit um?
Naja, im Moment finde ich die Einschränkungen überschaubar. Es ist diese glückliche Phase, die jetzt auch ein bisschen, sag ich mal, erlebe ich auch so ein bisschen als eine Chaka-Phase. Also viele, viele Boomer feiern sich selber dafür und sagen, keine Generation vor uns war so gesund, so wohlhabend, so gut gerüstet fürs Älterwerden. Da ist ja auch ein Stück weit dran,
ja, aber stimmt, man muss sagen, so halbwegs. Ne?
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, diese berühmten Durchschnitte kommen dadurch zustande, dass manche eben über den Schnitt lange leben und manche früher sterben, wie gerade gesagt. Und man weiß nicht, zu welchem Teil man selber gehört. Und dieses sich bewusst machen, dass man in einer Lebensphase ist, die jetzt noch ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Das ist auch etwas sehr Beglückendes. Ja. Das ist schon ein Geschenk.
Also das Glück beim Schopfe fassen tatsächlich und sich das bewusst machen. Ja. Machst du dir das bewusst? Ist das nicht schwer? Also wir wissen das ja, theoretisch kennen wir solche Techniken ja auch, dass wir viel mehr im Moment leben sollen, dass wir viel mehr uns daran erinnern sollen, was es alles für gute Sachen gibt. Hat sich da was geändert?
Ja, also ich habe aus diesem Nachdenken über mich selbst und auch aus dem Tod dieser Menschen für mich eine Konsequenz gefasst. Ich führe seitdem ein Dankbarkeitstagebuch, wo es so schön heißt. Mindestens einmal die Woche schreibe ich mir Dinge auf. Teilweise sind es Kleinigkeiten, Begegnungen, Erlebnisse, die mich froh machen, für die ich dankbar bin. Und dann gibt es einen wunderbaren Effekt, wenn ich da mit Abstand wieder drauf gucke und nachlese, dann erlebt das Hirn ja quasi wieder das Ereignis. Da läuft dieser innere Film ab und das ist wie eine neue Schleife. Es ist wie so eine Dankbarkeitsspirale,
die nach oben geht. Da kommen dann die ganzen Endorphine und die Glücksgefühle und Serotonin und wie sie alle heißen.
Genau, also das ist eben auch ein Ding, was, sage ich jetzt mal, in der Ruhestandsberatung sehr empfehlenswert ist, mal auf die Dinge zu gucken, für die man dankbar sein kann. Nicht nur im Rückblick in der Lebens- und Berufsbilanz, sondern eben auch die kleineren Dinge.
Also die täglichen Dinge musst du aber planen, ne? Oder machst du das dann so, wenn du sagst, ich mach's einmal in der Woche. Oh, ups, jetzt ist schon wieder Samstag, jetzt muss ich noch das Wochendankbarkeitstagebuch führen. Das ist ja immer so das Lästige, ne? Dass das Leben da keine Zeit hat.
Aber es ist ein guter Punkt, auf den du kommst. Also ganz konkret, also in der Regel mache ich sogar, wenn wirklich was Besonderes war, schreibe ich mir es abends auf. Oder ich spreche es ins Handy rein, ne? Moderne Mittel. Ne?
Ja, genau. Das also ist jetzt gelernt in diesem Jahr.
Genau, ich spreche ins Handy als Mail und beziehungsweise als Text und das kann ich mir dann sammeln an einem Ort, damit es eben sowas wie ein elektronisches Tagebuch wird. Das ist halt wichtig. Ne? Aber dahinter steckt ja auch ein wichtiger Punkt. Du sagst, sprichst das Stichwort Struktur an. Das ist natürlich ein großes Thema in Rente. Man muss sich selber Struktur geben und das ist halt auch, stelle ich fest, bei mir selber nicht trivial. Also es gibt immer diesen Konflikt zwischen wie viel plane ich und wie viel Freiheit lasse ich mir. Und ich sag mal, zwischen diesen Polen die richtige Spannung zu finden, das ist spannend.
Und den inneren Schweinehund zu überwinden, ne?
Den inneren Schweinehund zu überwinden, ja, und natürlich auch die Anforderungen der Umgebung, ne? Also der Ehefrau, der Kinder und so weiter in Einklang zu bringen mit dem, was man selber für wichtig findet.
Ja, hast du aber an einem anderen Punkt jetzt auch angefangen oder schon seit einer Zeit lang angesteuert, indem du nämlich das abendliche Glas Wein verweigerst.
Ich sag mal, während des Arbeitslebens wäre es mir vielleicht nicht so leicht gelungen. Ich habe jetzt mehr oder weniger parallel zur Fastenzeit, aber eher ein Zufall in diesem Fall, aufgehört, Alkohol zu trinken, weil ich eigentlich seit vielen Jahren weiß, dass ich nicht nur aus Genuss trinke, sondern teilweise aus, wie soll ich sagen, Bequemlichkeit
Gewohnheit,
oder gegen den Durst.
Geselligkeit.
Genau, all diese Dinge. Und zugleich mache ich ganz gerne Sport, also so schlichte Dinge wie Joggen und Laufen. Und ich weiß genau, wenn ich am Vorabend Alkohol getrunken habe, sind am nächsten Tag die Beine schwerer. Und ich habe es jetzt einfach mal sein lassen und erlebe auch das als eigentlich etwas extrem Wohltuendes, weil Verzicht, das klingt ja so nach Verlust und nach, man gibt was auf. Aber im Grunde ist es ja nur eine Entscheidung. Ja? Also ob ich Reis oder Kartoffeln esse, ne? Also muss ich mich entscheiden und wenn ich das eine esse, verzichte ich auf das andere. Und so ist es auch jetzt, dass ich mir einfach sage, es muss ja nicht Alkohol sein. Es gibt auch andere Getränke, die
Tonic Water. Im Moment ist es das Tonic Water, ja, in der Tat. Ne? Ja. Weil so ein bisschen Alkohol geht
aber,
nicht.
Na, bei mir nicht. Aber trotzdem ist es eigentlich eine Sache, selber auszuloten, was von den Dingen, die man für richtig hält, kriegt man den auch wirklich mal auf die Reihe. Das macht mir richtig Spaß.
Weil Männer brauchen immer die Herausforderung, ne? Um mal so ein paar Klischees zu zitieren. Ne? Also immer gegen was an. Sind diese Jahre, sind Rentenjahre besondere Jahre? Hast du jetzt wirklich ein neues Zeitalter betreten?
Also sind Rentenjahre große Jahre? Ja, ich würde sagen, es ist ein großes Jahr, also ein Grand Cru, ja. Aber
okay, also ich weiß gut, nicht, diese Alkoholvergleich.
Die, ja, genau, die wollte ich ja lassen, sollte ich lassen. Nein, also denken wir lieber an die Psychologie, die spricht von Life Events, ne? Und teilweise Critical Life Events. Und dazu gehören, können Dinge gehören wie eine Scheidung oder du wirst gefeuert oder es stirbt jemand, der dir sehr nahe ist, aber eben auch.
Es können ja auch positiv sein, oder?
Exakt, so ist es. Also. Und ich hab tatsächlich mir jetzt auch mal notiert, so Dinge, die für mich Lebenswenden mit sich gebracht haben. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, also das hat teilweise in jedem Jahrzehnt gab es eines. Also 82, 83 war für mich so ein Jahr, da bin ich als Fulbright-Stipendiat nach Amerika, nach New York und Boston. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt einen Transatlantikflug hatte, einen Langstreckenflug und das kleine Saarland verlassen habe. Mhm. Und das war life-changing, weil ich gemerkt habe,
das war der
die Welt ist der Spielplatz. Die Welt ist größer als das Saarland und es interessiert mich, was es jenseits der Grenzen gibt, die ich bisher kannte. Und ja, dann gab es 10 Jahre später ein großes Ereignis. Da habe ich eine Frau getroffen, die mich sehr beeindruckt hat.
Ach was, echt?
Ja,
die Nee, getroffen haben wir uns früher. Wir haben 92 haben wir geheiratet.
Die ich dann geheiratet habe. Und das ist halt der Glaube daran, dass man, ja, dass 1 und 1 mindestens 3 ist und dass man gemeinsam ganz neue Level erreicht. Und da bin ich heute noch froh drum. Und daraus ist auch was entstanden, nämlich ein weiteres einschneidendes Ereignis 1994. Zum ersten Mal Vater geworden, Eltern geworden und das heißt ja, Verantwortung für die nächste Generation.
Und 1 ist 5 jetzt inzwischen geworden. Ne?
Mit 3 Kindern, genau.
Wahnsinn.
2005 ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt, Sesshaftwerdung.
Der Versuch, ein Kirschbaum, mal, kein Apfelbaum.
Der Versuch mal ein paar ruhige Jahre anzugehen, aber dann 2010 Burnout, das waren jedenfalls die Grenzen meines Wachstums. Sind da sehr deutlich geworden. Und jetzt komme ich wieder zum Stichwort Ehrlichkeit. In der Firma, bei der ich damals war, die ZDF Medienakademie, habe ich das gar nicht zugegeben.
Ich weiß, wir haben da lange darüber diskutiert.
6 Wochen raus war und ich hatte vorher auch einen Knochenbruch, okay, und der war auch nicht schön, aber nicht so schlimm in meiner Wahrnehmung. Und ich habe denen erzählt, ich wäre wegen des kaputten Knochens draußen, weil ich damals nicht reif genug, nicht gelassen genug.
Nee, ich denke, das gilt nicht als leistungsstark, ein Burnout zu haben. Und viele Menschen haben auch heutzutage noch das Problem, damit das zuzugeben.
Übrigens ist genau zu der Zeit das Buch erschienen von Miriam Meckel.
Ja? Das Buch von Miriam Meckel, genau. Das war genau gleichzeitig, war sie in der Klinik wie du im Grunde genommen. Ja. Ne?
Also Miriam Meckel, vielleicht um das nochmal in Erinnerung zu rufen, großartige Karriere an vielen Baustellen, war mal Regierungssprecherin NRW, ist seit vielen Jahren Professorin in St. Gallen, war Herausgeberin der Wirtschaftswoche und eine herausragende...
Eine kluge, brillante Frau.
Brillante Frau, genau. Und die hat es auch erlebt und hat dieses wichtige Buch geschrieben.
Aber trotzdem gut. Hat das für dich nicht, damals war das für dich kein Grund, das auch nachher zuzugeben, dass du eine Auszeit brauchtest, um dich zu resetten. Und das hat dann letztendlich, da sind wir heute vielleicht einen Schritt weiter und das ist schön, dass wir darüber reden dürfen.
Genau, und es könnte auch sein, dass Ruhestand, das ist so, ein Tabu ist es natürlich nicht, weil alle machen es ja und wollen ja eher schneller.
Trotzdem ist es ja so, dass die Leute alle so sagen, so ein bisschen so, und ach du Arme oder ach du Arme, jetzt hörst du auf zu arbeiten und du gehst jetzt in den Ruhestand.
Nein, ah, viele, ach du Armer, sagt doch keiner.
So. Nee, aber so, aber sagen,
wann gehst du endlich? Und dieses Ding, dass wir da den, ja, ich sag mal, einen der großen Lebensübergänge haben, die nicht professionell, systematisch begleitet werden, wie alles andere. Das ist halt ein Phänomen, und da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis, mit dem wir angefangen haben, bei dem ich jetzt wieder professionell ansetzen möchte und das Psychologiestudium, das ich mal gemacht habe, aber leider nicht abgeschlossen habe, da fehlt mir die Diplomarbeit, anzuknüpfen. Und da will ich auch noch mal was sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich für mich so ein bisschen Kreise schließen, also Déjà-vu, das ist mir vor gar nicht so langer Zeit nochmal klar geworden. Ich habe Psychologie und Theologie studiert, um Journalist zu werden, und habe nie mit diesen beiden Dingen unmittelbar gearbeitet, sondern immer im politischen Journalismus und im Fortbildungsbereich. Aber jetzt habe ich die Zeit, wieder anzuknüpfen an die Psychologie, und lese sehr viel mehr alte Bücher von damals, ganz viel aus der positiven Psychologie, mit der ich mich lange beschäftigt habe, die ja aus USA kommt, von Seligman, dessen Anfänge ich erlebt habe, als er noch gar nicht so berühmt war. Und was mich bis heute beeindruckt und jetzt eine sehr große Schule ist, die auch in Deutschland zunehmend Fuß fasst. Und eine zweite Geschichte: Ich durfte meinen Traum realisieren, Journalist zu werden, aber der Traum im Traum war, Auslandskorrespondent zu werden. Das ist mir nicht gelungen. Aber jetzt reisen wir und ich ganz viel, und so ein bisschen habe ich das Gefühl, den Auslandskorrespondent in Scheibchen nachzuholen, und das ist auch etwas eigentlich sehr Schönes und Ausdruck dieser neuen Freiheit, die ich genießen darf.
Mhm. Freiheit, Dankbarkeit, ganz schön positiv. Was hast du gelernt, wenn du das jetzt in drei oder in ein Schlagwort zusammenfasst? Gehört jetzt dieses Aussprechen dessen, was tatsächlich dich bewegt hat, auch zu der neuen Lebensphase mit dazu?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also dieses Getriebensein, ja, von Terminen, von Aufgaben, von das nächste Ding ist wichtig, und ich habe nicht die Zeit, in Ruhe, wirklich in Ruhe zu mir selbst und mit mir in Einklang zu kommen.
Das hast du aber nie zugegeben. Du hast immer gesagt, das ist genauso und das macht mir Spaß, das muss so sein. Ne?
Also richtig, ja, es ist richtig.
Wir haben uns den Urlaub halt immer die Arbeit mitgenommen wurde und Bücher gelesen wurde darüber.
Ja, ist richtig. Und es hat mir Spaß gemacht und es ging lange gut, bis es nicht mehr gut ging. Ich sage jetzt einfach mal, der Zustand, den ich jetzt habe, den würde ich so mit auch nochmal ein bisschen schlagwortartig entspannter, gelassener, freier beschreiben. Das sind drei Facetten des Gleichen, aber nicht dasselbe. Also entspannter fühle ich mich im Wortsinne, weil ich weniger Spannungen aushalten muss. Es gibt nicht mehr so viele Ansprüche von außen. Und das ist, ja, einfach nur wohltuend und großartig. Und gelassener, da bin ich ja auch gerne Wortspieler. Ich kann Dinge zu- und weglassen. Ja, vom Alkohol haben wir geredet, aber eben auch diese Ehrlichkeit, die muss ein bisschen erarbeitet werden. Und da arbeite ich auch noch dran. Das ist auch wohltuend, wie wohl manchmal, ne, der Blick in den Spiegel auch Dinge zeigt, wo ich mir dann sage, wie war das zum Beispiel, warst du wirklich immer ein guter Chef? Und meine Antwort lautet nein. Und da arbeite ich noch dran, was ich da noch aufzuarbeiten habe.
Das ist ja gut, weil dass du sagst, dass du noch was zu tun hast, weil eigentlich hatte ich jetzt gerade das Gefühl, du hast schon alles geregelt und alles ist eingetütet.
Nee, selbstverständlich nicht. Also es gab jetzt in diesem einen Jahr schon viele erste Male. Das Aussprechen des Wortes, ich bin jetzt Rentner,
das hat mich körperlich gepeinigt.
Ja, das ging mir nicht fließend über die Zunge. Ich zögere immer noch ein bisschen.
Immer damit, noch so ein bisschen, aber, so die Zunge hat immer noch so.
Ich werde selbstbewusster damit, ja. Dann gab es die erste Rentenüberweisung und es gab den ersten Rentenausweis.
Ja, benutzt du den häufig?
Nö, überhaupt nicht.
Völlig Deutschland hat ja für alles ein Papier.
Ja. Naja, so, aber es klang schon an. Was noch gelingen muss, ist das Ausbalancieren geplante Zeit und freie Zeit. Was ich auch ganz wichtig finde, ist die Balance zu finden zwischen Neues probieren und Altes vertiefen. Ne? Also lernen will ich nicht aufgeben. Ja? Also ich bin getrieben, driven by curiosity, ne? Wenn man so mal Werbesprüche für sich selber machen würde.
Wir haben so viele neue Bücher plötzlich auch.
Ja, viele neue Bücher, aber es macht eigentlich viel mehr Spaß, sage ich jetzt mal, in die Tiefe zu gehen. Also mit psychologischen Themen hatte ich das ja schon gesagt, da lese ich sehr viel und versuche das dann auch anzuwenden natürlich. Das ist ja das ungleich Spannendere, dass das dann auch gleich geht. Aber es gibt auch noch Projekte, wo ich natürlich was Neues nochmal erste Male machen möchte.
Ja, nun, jetzt sind wir auch so fast schon am Ende dieser Bilanz. Ein Jahr später, wie sieht das, ich sag mal einfach das nächste Rentenjahr aus? Was steht an? What's up, guys?
Nee, das Tolle ist ja, ich plane ja nicht mehr so viel. Ich nehme mir nur
die To-Do-Listen gibt es auch immer.
Aber die sind viel übersichtlicher.
Einmal in der Woche wird der Wochenplan geschrieben.
Ja, das habe ich mir beibehalten und das ist auch ganz wichtig. Also, es gibt ja unglaublich spannende Parallelen. Ne? In diesem Jahr sind unsere drei Kinder auch in Umbruchjahren. Ne? Einer hat sein Studium fertig, beginnt seinen ersten Job. Das jüngste Kind ist zwischen Bachelor und Master und verändert den Studienort und macht gerade ein Praktikum, ein intensives, langes Praktikum in einer Personalabteilung. Mhm. Auch hochspannend. Und das dritte Kind ist auch in einer Umbruchphase. Das heißt, wir als Familie sind wir in Umbruch und
ja, ich auch.
Die Frau, mit der ich rede, arbeitet noch, aber die Frage ist, wie lange? Mhm. Und die Veränderungen, die das mit sich gebracht hat, dass ich jetzt immer zu Hause bin und du
also du kannst immer noch nicht so gut kochen,
ne?
Da kannst du noch ein bisschen zulegen.
Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Ding, da könnte man eine eigene Episode
drüber machen. Ja, kann man auch machen und ich bin auf der einen Arbeit, die ich habe, auch in einem Veränderungsprozess, auf der anderen Arbeit nicht. Aber tatsächlich, ja, wenn wir so darauf gucken, sind wir ja, und das ist ja spannender am Leben, zumindest so wie wir das Leben empfinden, dass wir uns weiterentwickeln. Manchmal gehen wir so ein bisschen ein paar Schleifen nach dem Kreis zurück und kommen wieder da an, wo wir vorher waren. Aber die Neugierde aufs Leben oder Lust for Life, haben wir noch, ne?
Die haben wir auf jeden Fall. Und um jetzt den Kreis zu schließen, eines der Geschenke dieses neuen Jahres ist der Podcast, den wir machen und Menschen, die wir dadurch kennengelernt haben und in neuen Kontakt sind. Und das hat so ein bisschen was von, ich will das gar nicht sagen, neuer Kollegenkreis, aber es ist eine neue Gemeinsamkeit.
Es sind neue Horizonte, die sich da auch erschließen.
Neue Horizonte und auch da sage ich wieder, es ist beglückend, es ist wohltuend, es ist in die Zukunft gerichtet. Es gibt Grund zu Optimismus und Dankbarkeit und das sind Gefühle, die hoffe ich noch möglichst lange erhalten zu können und Spaß.
Ja, es macht Spaß.
Oder sogar sowas Simples wie Spaß.
Es macht schlicht und ergreifend viel Spaß. Den Podcast, das Gespräch mit dir, manchmal, auch dafür ist ein Podcast gut, weil solche Gespräche fühlen wir vielleicht auch, aber nicht so konzentriert und dafür bin ich dankbar.
Konstanze, es ist immer wieder schön, mit dir zu reden und mit dir zu leben.